wir machen schon immer die volle Laborpalette dann mit. Also auch letztendlich Elektrophorese, Immunfixation, die B-Vitamine, HbA1c-Standard. Also das machen wir schon auch nochmal mit. Die Erfahrung ist einfach, wenn man dem Patienten sagt, gehen Sie mal zum Hausarzt, lassen Sie das mal kontrollieren, das versandet so oft.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Dr. Ritter aus Hennef. Mit ihm spreche ich heute zum Thema Polyneuropathien in der Praxis. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Osch Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Dr. Ritter aus dem MVZ für Neurologie und Psychiatrie in Hennef. Eingeladen habe ich ihn zum Thema Polyneuropathien in der Praxis. Ich freue mich sehr darüber, ihn heute zu Gast zu haben. Ja, Chris, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir wollen uns ja heute mal über die Polyneuropathien, so wie sie in der Praxis, in der Wirklichkeit stattfinden, unterhalten. Es ist nämlich nicht alles CDP. Und vielleicht nimmst du uns einfach mal mit in deine Praxis und sagst mal, wie so der Alltag aussieht und wie sich so Polyneuropathien präsentieren. Was ist häufig, was ist nicht häufig?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Die Polyneuropathien sind natürlich bei uns im Praxisalltag schon sehr relevant. Das ist ja doch ein Patientengut, was wir sehr häufig sehen. Ich würde jetzt mal sagen, am Tag sicherlich 2, 3 Neuvorstellungen mit der Frage Polyneuropathie. Das ist natürlich insgesamt sehr heterogen. Das geht von Diabetologen, die zu uns überweisen mit der Fragestellung Polyneuropathie bei bekannten Typ-2-Diabetes. Das sind natürlich einfachere Dinge. Es geht aber letztendlich
oder
auch
besonders schwierig, ne, wenn man dann noch was anderes daraus untersuchen
oder
muss.
Oder besonders schwierig. Genau, dann ist nicht selten, dass der Patient nicht nur Gefühlsschwung an den Füßen, sondern auch an den Händen hat. Und da wird es dann auch interessanter. Und natürlich ist es so, man darf sich davon nicht blenden lassen. Nur weil der Patient einen Typ-2-Diabetes hat, heißt es nicht, dass das nur eine diabetische Polyneuropathie ist. Ganz klar, was wir auch häufig haben, ist natürlich bei Chemotherapien die Frage dann auch zur Mitbeurteilung oder eben Gefühlsstörungen allgemein auf der Überweisung vermerkt. Bitte um Mitbeurteilung, und das ist letztendlich sehr facettenreich bei uns. Also das ist tägliches Geschäft in der Praxis.
Ja, es sind viele, wahrscheinlich im Jahr, wenn man das hochrechnet, macht das schon einen erheblichen Anteil aus, oder?
Absolut. Wir haben ja so gerechnet pro Kassensitz in etwa 1000 Fälle im Quartal. Und da würde ich schon sagen, dass ja bestimmt 10-15% davon Polyneuropathie, also das sind dann schon über 100 im Quartal, die man da neu sieht. Also das sind dann wirklich die neuen Patienten, die man davon noch nicht irgendwie im Stammkollektiv drin hat im Verlauf.
Also faktisch eine unserer Hauptbeschäftigungen, wenn man so will.
Ja, das kann man so sagen. Eine sehr schöne Hauptbeschäftigung. Weil
ja, du wolltest ja eine Lanze dafür schlagen.
Ja, ja, ich muss wirklich, also es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, oh, jetzt kommt wieder eine öde Polyneuropathie, da kann ich mich fast schon auf Reflexe und die Stimmgabel dann reduzieren. Aber es ist letztendlich, finde ich, doch ein Kernkrankheitsbild der Neurologie. Es geht um gute Anamnese, es geht um gute körperliche Untersuchung, es geht um eine gute Zusatzdiagnostik, um den Fall zu lösen und den Patienten auch adäquat beraten zu können.
Hast du da vielleicht einen Fall im Kopf, der zuletzt irgendwie besonders interessant war?
Gibt verschiedene. Also da fallen einem direkt verschiedene ein. Es hatte kürzlich einen Patienten, der kam vom Handchirurgen überwiesen mit der Frage, ob er nochmal mit dem Messer an den Ellenbogen rangehen soll. Patient mit einer klinischen Ulnaris-Symptomatik, auch da schon Atrophomuskulatur. Und wenn man sich den Patienten dann anschaut, sieht man eben auch das Beschwerdebild an der Hand. Aber Patient sagt auch, ich habe seit längerem auch schon Gefühlsstörungen an den Füßen, sodass es letztendlich über einen Nerv hinausgeht. In der Neurographie hatten wir dann letztendlich eine chronische ulnare Schädigung und das eigentliche Problem lag halt im systemischen Bereich. Wir haben ja da, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, auch die Möglichkeit, immer nochmal mit dem Ultraschall drauf zu gucken. Gerade in ulnare Schädigung finde ich das ein super Tool. Und da haben wir auch gesehen, dass der da am Ellenbogen quasi nicht fokal geschwollen war. Also das konnte man auch gut beantworten, die Frage, und haben dann...
Also kein Messer am besten. So
kein Messer, genau. Konnten älteren Kollegen sagen immer, dem Patienten retten vor dem Messer, aber zumindest das Grundproblem adäquat adressieren dann.
Und wenn jetzt ein Patient neu kommt, wie gehst du prinzipiell vor? Also macht ihr immer einen Ultraschall? Wahrscheinlich in der Neurographie natürlich, aber... Nimm uns mal mit, so Neuvorstellung. Was machst du? Was denkst du?
Genau, also Neuvorstellung ist bei der Frage Polyneuropathie letztendlich so, dass wir 15 Minuten einplanen für die Anamnese und körperliche Untersuchung. Es geht letztendlich einmal darum, geht es wirklich um das, was auf der Überweisung vermerkt ist? Es geht darum, die Anamnese zu beheben, über welchen Zeitraum geht die Geschichte? Ist es was wirklich, ja, sag ich mal, länger währendes oder was subakut akutes. Das ist das eine. Dann natürlich das Klinische zu differenzieren, was Polyneuropathie betrifft. Und was du jetzt gesagt hattest mit Ultraschall. Ultraschall machen wir tatsächlich regelmäßig bei Fragestellungen Carpaltunnel-Syndrom und Ulnaris-Neuropathie. Da ist das, also das ist täglich mehrfach bei uns. Und das finde ich auch ein super Tool ergänzend zur neurophysiologischen Diagnostik.
Gut, ich meine, wahrscheinlich durch Anamnese, klinische Untersuchungen und eine Elektrophysiologie wird man die meisten eigentlich ganz gut einordnen können. Vieles wird axonal sensibel sein, wie so oft. Und dann ist natürlich schwierig, weil wie geht's weiter? Kann es weitergehen? Oder wie macht ihr das mit dem Labor? Nehmt ihr einfach die komplette Palette ab? Ich meine, der Niederlassung müssen wir auch ein bisschen wirtschaftlicher denken.
Also, genau, jetzt nochmal zum Ablauf zurück letztendlich. Also, das kann ich absolut bestätigen. Die axonal sensible Polyneuropathie ist letztendlich der größte Anteil. Wir machen schon immer die volle Laborpalette dann mit. Also auch letztendlich Elektrophorese, Immunfixation, die B-Vitamine, HbA1c-Standard. Also das machen wir schon auch nochmal mit. Die Erfahrung ist einfach, wenn man dem Patienten sagt, gehen Sie mal zum Hausarzt, lassen Sie das mal kontrollieren. Das versandet so oft und man zieht dann doch immer wieder den einen oder anderen da raus, wo man überrascht ist, wo das eben, sage ich jetzt mal, multifaktorielle Ursachen hat. Also das machen wir standardmäßig mit. Wenn ich klinisch den Verdacht habe auf eine Polyneuropathie letztendlich, dann ist es auch so, dass ich in der Neurophysiologie immer eine Neurographie von zwei motorischen und auch zwei sensiblen Nerven an den Beinen dann veranlasst, um schon mal einen Grundüberblick zu haben, auch inklusive der F-Wellen. Und dann wird das Puzzle so langsam zusammengefügt.
Und das machen bei euch die MFAs, MTAs, oder machst du das selbst?
Das machen bei uns tatsächlich die MFAs. Wir haben da sehr viel Wert drauf gelegt, unsere Mitarbeiterinnen auch weiterzubilden. Die sind quasi FNTA-Mitglieder. Da gibt es auch vom FNTA aus spezielle Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere MFAs. Also die sind dann sogenannte FNDs, das sind quasi fachangestellte neurophysiologische Diagnostik, die auch ein fundiertes Wissen haben, auch einfach um die Qualität der neurophysiologischen Diagnostik zu gewährleisten.
Ja, gut, natürlich muss man es vorher am besten auch einmal gelernt haben, und zwar intensiv, sonst können die einem erzählen sonst was. Aber ja, das ist natürlich extrem gut, und das Schöne an der Praxis, dass man alles so schön hinschleifen kann, dass das ineinander greift. Siehst du da irgendwie, ich meine, du sagst zwei motorische, zwei sensible Nerven. Gibt es da irgendein Standardprogramm, was du machst, und wie erweiterst du das? Und
also unser Standard, unser Standardprogramm ist letztendlich, dass wir den Nervus Horalis im Seitenvergleich messen. Was wir auch immer mitkontrollieren, ist die Hauttemperatur. Gerade jetzt im Winter natürlich super relevant. Ich mache gerne den Nervus tibialis tatsächlich im Seitenvergleich mit F-Wellen. Wenn der jetzt in der Kniekehle proximal schwer ist abzuleiten, wenn es doch mal ein adipöserer Patient oder Patientin ist, dann nehme ich den Peroneus nochmal mit dazu. Also das wäre so Standard für mich, um das letztendlich dann möglichst gut zu differenzieren, ist es axonal oder ist es eben dann doch was Demilisierendes.
Und Armnerven oder das EMG, nimmst du das dann auch mal?
Also Armnerven würde ich dann mitnehmen tatsächlich, wenn ich den Hinweis habe auf eine demyelinisierende Grunderkrankung oder wenn der Patient auch angibt, an den Händen Beschwerden zu haben mit der Frage, hat er, ich sage jetzt mal so salopp, Läuse und Flöhe, also hat er vielleicht eine Polyneuropathie und auch ein Carpal-Tunnel-Syndrom, dann würde ich natürlich den Medianus mit dazu nehmen. EMG tatsächlich seltener. Also das ist im Praxisalltag, machen wir das nicht routinemäßig mit, auch bei den axonalen Polyneuropathien auch nicht, dass wir da routinemäßig uns ein
ja, man muss sich halt fokussieren und so besonders gut vergütet ist es ja, glaube ich, auch nicht. Ja?
Nee, genau. Also das fällt dann hinten runter. Das, Vergütung ist natürlich ein ganz eigenes Thema im Ambulanten.
Ich sehe schon, du willst nicht ganz tief drauf einsteigen. Wann schickst du die denn in die Klinik?
Also
machst du das überhaupt?
Selten in die Klinik. Klinikindikation ist für mich eigentlich Verdacht auf Guillain-Barré-Syndrom. Mhm. Dann auf jeden Fall. Andere Indikation wäre letztendlich, wenn ich schon den Verdacht habe, das ist eine CEDP, auch dann zur Mitbeurteilung nochmal an eine neuromuskuläre Ambulanz. Prinzipiell würde ich auch jemanden schicken, wo ich den Verdacht hätte, er hätte eine Vaskulitis, aber das ist, sehen wir ganz, ganz, ganz selten. Die sehen wir eigentlich in der Regel erst, wenn sie schon in der Klinik waren, dann im Follow-up.
Und was sind da so Red Flags, bei denen du dann daran denken würdest? Also jetzt
vor allen Dingen, wenn jemand sagt, also seit einer Woche, also kann ich die Treppe jetzt nicht mehr so gut hochgehen, hat auch proximal zu Kraftminderung, hat in der Anamnese vielleicht tatsächlich was für einen Infekt, Durchfallerkrankung. Das ist dann doch häufig, dass man das rauskitzeln kann. Das berichten die Patienten natürlich nicht in der ersten Linie. Und dann sehe ich eben eine Areflexie und auch das angesprochene Verteilungsmuster mit der Akutität. Da muss dann noch nicht mal die neurophysiologische Diagnostik auffällig sein. Das ist dann wirklich schön klinisch. Und dann
kommt ja auch meistens verzögert erst.
Genau. Also hatte ich jetzt auch öfter im letzten halben Jahr, wie sagen, 2-3 Fälle. Da haben wir dann die Nerven erst noch mitgemessen. Die waren auch unauffällig, aber trotzdem eingewiesen. Und das hat sich dann letztendlich bei den dreien auch bestätigt.
Und auch inklusive F-Wellen wahrscheinlich, ne?
Ja, inklusive F-Wellen.
Ja, immer mit dabei. Ja, gut. Der klinische Blick ist dann doch immer noch der wichtigste.
Ja,
ist das halt.
Ja.
Ja, und Lieferfunktionen macht ihr ja, glaube ich, in eurer Praxis auch im Wesentlichen selbst. Da seid ihr ja schon irgendwie einzigartig fast ein bisschen.
Ja, wir machen Lumbalpunktion bei uns in der Praxis. Das hatte sich jetzt ja in den letzten Jahren nochmal geändert, dass man das nochmal gesondert beantragen musste, weil das ja jetzt als invasive Untersuchung gewertet wurde. Das ist dann nochmal, da muss man einen eigenen Antrag stellen. Das ist bei uns ja KV Nordrhein. Dann kommt dann auch nur das Gesundheitsamt vorbei und guckt sich die Gegebenheiten an, wo man das dann so macht. Aber das war letztendlich kein Problem. Also wir machen das ambulant. Wir machen das auch sehr häufig tatsächlich. Aktuell natürlich im Rahmen der ganzen Demenzklärungen oder bei den zentralentzündlichen Erkrankungen, bei den Polyneuropathien tatsächlich seltener dann.
Ja, klar, dann wahrscheinlich eher, wenn man mal Richtung CDP denken würde.
Ja, genau dann. Ja.
Ja. Und das, was sind so da die Hinweise für dich, wann denkst du an die CDP?
Also an die CDP denke ich erstmal, wenn jemand den Verlauf hat, der schon über mehrere Wochen geht letztendlich und das sich dann auch mit Paresen zeigt, die dann auch proximale Aspekte haben, eine Areflexie dazu und der mir dann auch noch erzählt, dass er jetzt eigentlich keine relevanten Vorerkrankungen hat, dann denke ich auf jeden Fall daran und dann kommen halt noch die neurophysiologischen Diagnosekriterien dazu. Und wenn das dann. Ja,
gerade die proximalen Paresen sind ein super Tipp, muss ich sagen.
Ja.
Ansonsten also ist vielleicht doch die diabetische Neuropathie eine diabetische Neuropathie.
Ist natürlich nicht immer ganz einfach.
Ja,
also bei den älteren Patienten, wenn die dann noch ihr Statin nehmen und das irgendwie schmerzüberlagert proximal ist, aber klassisch auf jeden Fall, wenn jetzt jemand kerngesund ist und in den letzten, sagen wir jetzt mal, über 8 Wochen zunehmende Beschwerden dann mit proximalen Paresen auf jeden Fall. Das möchte man dann raushaben.
Jetzt haben wir ja für die CDP, haben wir ja auch schon mal berichtet, viele neue Therapieoptionen oder Studien, die laufen und da passiert richtig viel. Aber natürlich jetzt für die klassische axonal-sensible und so weiter sieht es schwieriger aus. Wie gehst du denn mit den Patienten um? Was sagst du denen? Kriegen die alle B-Vitamine oder, keine Ahnung, Vitamin-C-Infusionen, was weiß ich? Was machst du denn mit denen?
Also ich würde jetzt das Beispiel einfach mal die diabetische Polyneuropathie da nehmen. Also im Endeffekt ist es mir wichtig, dass der Patient klar ist, dass er zu einem gewissen Anteil auch selbst tätig werden kann durch Lifestyle-Änderung einfach. Ne, dass man doch versucht, Gewichtsoptimierung, dass man wirklich das ernst nimmt mit der Blutzuckereinstellung, Sport, Bewegung, dass man letztendlich schon auch selber günstig auf die Erkrankung einwirken kann. Das ist so letztendlich das Hauptding erstmal, was mir am Herzen liegt. Je nachdem, wie ausgeprägt jetzt Parästhesien sind, wie schmerzhaft oder unangenehm die wahrgenommen werden, dann kann man natürlich auch in die Pharmakotherapie dann einsteigen. Ich sage jetzt nur mal Gabapentin, sowas in die Richtung dann symptomatische Behandlung. Vitamininfusion machen wir natürlich nicht. Also das machen wir nicht. Ich sage jetzt auch noch Alpha-Liponsäure, das ist, spielt für mich auch nicht so die große Rolle. Physiotherapie, ganz wichtig. Gleichgewichtstraining, das hilft dann auch schon vielen. Und letztendlich auch die Begleitung des Patienten. Das ist nicht, dass wir den nur einmal sehen. Sie haben jetzt die Diagnose und den Rest macht der Diabetologe, sondern ich gucke mir das dann im Verlauf schon auch immer gerne an, so im 3-6-Monats-Intervall. Und das ist auch wirklich, was es im Ambulanten schön macht, dass man die Menschen dann auch begleitet, eben in der, sag ich ja, Lifestyle-Beratung dann auch.
Ne? Gehen wir doch nochmal zu vielleicht Parästhesien, vielleicht auch Schmerzen zurück. Hast du da besonders gute Erfahrungen mit, du hast jetzt Gabapentin gesagt, weitere Medikamente, letztendlich also vielleicht auch die Antidepressiva zur Schmerztherapie, weitere schmerztherapeutische Methoden, was sind deine Favorites, was setzt du ein?
Also gerne in erster Linie Gabapentin, dann in zweiter Linie dann doch auch mal Pregabalin aus der Frau.
Warum machst du die Reihung so?
Ich mache die Reihe so, weil ich dann doch immer Respekt vor potenziellen Abhängigkeitssyndrom bei Pregabalin habe. Wir sind ja letztendlich auch eine neurologisch-psychiatrische Praxis und die Psychiaterin, die lange bei uns da auch war, die hat es dann doch auch nochmal darauf hingewiesen, dass man es nicht außer Acht lassen sollte.
Und das bei Gabapentin nicht so das Problem?
Das war jetzt bei Gabapentin bislang noch nicht so das Problem. Man kann das auch, was ich auch gut finde, wirklich langsam niedrig dosiert eindosieren, sodass man natürlich bei dem einen oder anderen schon die Frage stellen muss, ist das jetzt wirklich das Medikament, was wirkt oder sind es andere Effekte?
Und da startest du mit 3x100 oder
ja, 3x100 Milligramm, genau, 3x100 ja. Milligramm, das Niedrigste. Das ist doch immer, also viele haben ja auch eine gewisse Grundskepsis noch weiteren Medikamenten gegenüber. Wenn jetzt jemand mit einem metabolischen Syndrom, der hat ja schon so viele Medikamente, dann machen wir so wenig wie möglich. Und dann würde ich dann schrittweise auf 3x300 Milligramm hochgehen und bei Bedarf aber auch noch höher. Ja. Man sieht ja doch immer wieder die Patienten, die dann berichten, ja, Gabapentin, das hatte ich ja schon, das hat mir ja gar nichts geholfen. Und wenn man dann fragt, wie viel haben sie denn eingenommen, dann sagen die ja 2x100 Milligramm am Tag. Ich kann natürlich sagen, gut, da setzt man doch mal an. Ja, das ist so die Erfahrung, die man da hat.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja.
Also, und Antidepressiva, Venlafaxin, Duloxetin, spielt das eine Rolle bei dir?
Venlafaxin spielt bei mir jetzt keine Rolle. Duloxetin würde ich schon mal mit dazu nehmen, auch wenn jetzt ja, depressive Komorbiditäten mit dabei sind. Amitriptylin bei jüngeren Patienten auch mal zu erwägen, aber das wäre so das Primärportfolio.
Und dann gibt es ja eine Riesenpalette noch, Pflaster, Cremes und ähnliches, also Capsaicin.
Weniger, muss auch. Ich ganz klar sagen, auch weniger. Ja. Also es gibt natürlich dann immer noch die Patienten, die über die Polyneuropathie hinausgehen, Schmerzsyndrome haben, da schickt man dann sonst auch ab einem gewissen Grad gern mal zu den schmerztherapeutischen Kollegen, um das mit zu beurteilen. Das ist dann doch so.
Ja, also selten auch, meistens haben wir die zu unseren Schmerztherapeuten, aber das Capsaicin-Pflaster, muss ich sagen, insbesondere bei Brennschmerzen, gar nicht so schlecht. Sollte man oder kann man durchaus mal probieren. Hält auch für mehrere Monate an. Finde ich auch von der unterstellten Wirkweise, das tatsächlich quasi einmal alle kleinen Nervenfasern wegradiert. und die sich, die dann wieder neu aussprossen können, weil häufig sind es irgendwelche Quervernetzungen, seltsame Verbindungen, die eben solche Fehlsignale auslösen. Also kausal finde ich viel zu weit gegangen, aber die Symptome auch mal für eine längere Zeit therapieren, ist interessant. Also bei manchen wirkt es so wirklich sehr, sehr gut. Aber du akupunktierst ja auch gerne und das, also seit neuestem, würde ich sagen, ist das nicht auch irgendwas, was man da einsetzen kann?
Also Akupunktur ist jetzt tatsächlich ein bisschen noch eine zusätzliche Leidenschaft geworden. Natürlich im Rahmen der Kopfschmerzsyndrome und der myofaszialen Syndrome. Und ich habe jetzt tatsächlich kürzlich nochmal Literatur geguckt und auch Arbeiten dazu gefunden, die eben geguckt haben, wie ist es denn bei Polyneuropathie, Patienten mit diabetischer Polyneuropathie, Parästhesien, wie respondieren die denn auf Lokalakupunktur? Und das sah echt ganz gut aus, dass man da eine Symptomlinderung auch mit erzielen kann. Praktisch kann ich da jetzt nicht zu viel dazu sagen, aber das ist etwas, was
du wirst jetzt ausprobieren mal.
Ja. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren, ja. Auf jeden
Und Fall. War das kontrolliert mit quasi Schem-Punktionsstellen oder
das war
ausbaufähig
nicht
wissenschaftlichen Evidenz?
Etwas ausbaufähig möglicherweise, aber jetzt nicht mit Schem-Punktion. Ist bei Akupunkturstunden immer schwierig, Schem-Punktion. Es gibt zwar Modelle, die das adressieren, über die Eindringtiefe letztendlich der Nadel. Da war es letztendlich so, die Kontrollgruppe, also homogenes Patientengut, die Kontrollgruppe hat letztendlich keine Behandlung erhalten und hat auf den Termin der Akupunktur 3 Monate gewartet und die Wärmegruppe hat letztendlich über 3 Monate Akupunktur erhalten und das dann
gut, könnte also auch ein bisschen Placebo oder so ähnliches könnte mitschwingen, aber
also,
gut, kann man probieren.
Ich kann nur sagen, die Erfahrung aus der Praxis ist letztendlich, was dem Patienten hilft, hilft. Es geht einfach nur darum, dass der Patient sich selbst besser fühlt und dann ist die Methode dann fast schon wieder zweitrangig, muss man sagen.
Ja, klar. Und natürlich die Risiko- und gegebenenfalls Nutzenbewertung ist natürlich jetzt zum Beispiel für die Akupunktur ziemlich günstig.
Ja, also das ist absolut nebenwirkungsarm, muss man sagen.
Und siehst du da irgendwas am Horizont, dass wir quasi die vielen unklaren, Äthiologie-unklaren Polyneuropathien irgendwann mal besser einordnen, behandeln können? Oder woran fehlt es da? Wahrscheinlich natürlich Forschungsinteresse, Gelder, klar. Aber siehst du selber eine Möglichkeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage, weil man ist doch, jetzt um nochmal von der, sag ich mal, ambulanten Seite her zu sprechen, das ist, man hat ja am Tag so viele Patienten und ich hatte zwar gesagt, Polyneuropathie ist ein großer Anteil, aber wir haben ja auch die Kopfschmerzpatienten, die Demenz und als komplettes Spektrum am ganzen Tag und es ist ja so viel, was sich dynamisch in anderen Bereichen da tut. Polyneuropathie ist, wie ich schon gesagt hatte, eigentlich die schöne Herausforderung, das Klinische und das Neurophysiologische zu kombinieren. Was ich mir wünschen würde oder was immer auch schön ist, ist natürlich, wenn man einen guten Kontakt dann zu den neuromuskulären Ambulanzen pflegen kann, wenn man einen Ansprechpartner hat, wenn es doch mal was Unklares ist, auf einem kurzen Wege dann vielleicht jemanden vorstellen kann, das auch miteinander gemeinsam bespricht. Ja. Und du hast ja auch schon die CEDP angesprochen. Das ist natürlich was ich in meinem vorherigen universitätsklinischen Dasein auch oft gemacht habe, oft betreut hatte, was ein bisschen verloren gegangen ist tatsächlich jetzt im ambulanten Bereich. Aber da ist auf jeden Fall zumindest von meiner Seite die Bereitschaft, auch Patienten mal wieder zurück zu übernehmen in der Therapie und im Follow-up.
Das ist ein Geben und Nehmen und die Vernetzung ist sicherlich extrem wichtig. Chris, es war wieder wahnsinnig schnell, es hat Spaß gemacht, auch einfach mal eine andere Perspektive auf die Polyneuropathien zu sehen und zu hören. Und ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gern. Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Dr. Ritter. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche Fachportal. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung. Wir sind dann in circa 2 Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Maurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.